Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studentenfutter. Ich durfte dieses Mal in die Rolle des People-Hosts schlüpfen und den Musiker Rolf Zukowski interviewen. Wobei Musiker an der Stelle eigentlich ein bisschen zu kurz gesprochen ist, denn Rolf ist so viel mehr. Er ist auch Komponist, er ist auch Produzent, aber auch Autor von Liedern wie aber auch Büchern. Und einen Teil haben wir davon geschafft, im Podcast zu besprechen. Wenn euch also interessiert, ob Rolf eigentlich überhaupt noch aufgeregt ist vor Auftritten und wie er auf Knopfdruck kreativ ist, dann hört auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Lieber Rolf, schön, dass du heute bei uns bei Studentenfutter zu Gast bist.
Gern.
Ich freue mich riesig. Bevor ich dich vorstelle, habe ich gedacht, es ist eigentlich vielleicht schöner, wenn du das selber machst. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Podcast singen beginne und mich dann dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, das überlasse ich den Profis. Woher kennt man dich denn?
Ich bin ein Spielmann, der eure Kinderseele weckt. Also das wäre meine kurzgesungene Visitenkarte. Und diesen Begriff Spielmann habe ich von einem Professor in Ankara bekommen, den ich gefragt habe, wie würden Sie meinen Beruf bezeichnen? Hat er gesagt, Sie sind ein typischer Spielmann. Sie sind gern bei den Kindern, aber die Erwachsenen hören Ihnen ja auch gerne zu. Also das wäre die Kurzbeschreibung. Musiker, Sänger, Textdichter, Komponist, Verleger und Produzent. Das ist alles zu kompliziert. Spielmann umfasst das alles.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Begriff, denn ich bin davon überzeugt, dass alle unsere Hörer dich auch schon mal im Ohr hatten, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment, wenn man Rolf Zukowski hört, nicht sofort weiß, aber gehört haben wir dich bestimmt alle schon mal.
Also viele haben ja auch Lieder gehört und gesungen und nicht gewusst, von wem die sind. Das ist auch okay so.
Genau. Deshalb, wie gesagt, schön, dass du da bist. Bevor wir in den richtigen Teil reinstarten, haben wir immer 5 schnelle Fragen. Mhm. Und auch dir möchte ich die jetzt einmal stellen. Die erste ist, Krimi oder Roman?
Tja, schnelle Antwort geht nicht. Ich bin kein Krimileser, kein Romanleser. Ich lese gern so kurze Texte, religiös, soziologisch, Anekdoten, Zitate. Ich lese auch immer mal wieder Bibelzitate. Und der letzte Roman, den ich wahrgenommen habe, ist von Julie C. über Menschen, aber als Hörbuch.
Spannend. Die zweite Frage wäre, Hund oder Katze?
Eindeutig Hund.
Hast du einen?
Nein, aber meine Tochter hat jetzt einen. Der heißt Frido, ist ein Pudel, ein wirklich munteres Tierchen und ich freue mich immer, wenn ich mit ihm ein bisschen durch Blankenese gehen kann.
Schön. Die dritte Frage schließt da eigentlich schon ganz gut an, die man, wenn man dich auch ein bisschen besser kennt, glaube ich, relativ einfach beantworten kann. Aber Alster oder Elbe?
Ja, nun Elbe. Als Kind Alster, denn ich bin in Winterhude aufgewachsen.
Okay, aber heute ganz klar Elbe.
Ja, die Elbe ist lebendiger und sie zeigt mir auch immer, dass alles ins ganze Große hineingeht, nämlich in die Nordsee, in den Atlantik. Ja. Und das kann die Alster ja nicht zeigen. Die geht ja eher in die Elbe rein und dann ist die Elbe auch froh, dass sie das Alsterwasser hat.
Das stimmt. Meine vierte Frage ist, welches Lied singst du an einem Karaoke-Abend?
Ich habe noch nie an einem Karaoke-Abend gesungen, werde es vielleicht auch nie tun. Aber wenn, dann wäre es wahrscheinlich ein Beatles-Song und vielleicht mein liebster Beatles-Song, Penny Lane.
Hält man das aus als Musiker an einem Karaoke-Abend?
Ich muss es ausprobieren, ich kann es dir noch nicht beantworten. Ich finde es aber eine gute Sache. Ich weiß ja, dass es wohl speziell aus Japan und Südkorea kommt, aber hier inzwischen auch sehr beliebt ist. Aber da ich ja meine Texte in der Regel singe, brauche ich auch kein mitlaufendes Textband auf dem Bildschirm.
Das stimmt natürlich. Und die letzte Frage wäre, sind wir auch schon dran geschliffen, Buch oder Hörbuch?
Seit kurzem lieber Hörbuch auf langen Autobahnfahrten. Ich habe jetzt gerade die Autobiografie von Judith Holofernes gehört. 10 Stunden. Spannend, wirklich spannend. Ein ganz anderes Leben als meins, nicht nur, weil sie eine Frau ist. Und ich glaube, Hörbücher sind auch in Zukunft eher das, was ich lese. Am Anfang hast du gefragt, Krimi oder Roman? Mhm. Dann würde ich sagen, Hörbuchroman, ja.
Ja, das ist auch eine gute kombinierte Antwort. Dann fangen wir jetzt an mit dem richtigen Teil sozusagen des Podcasts. Und glaube ich, eine Frage, die ja ganz einleitend ist, vielleicht am Anfang, wie kamst du überhaupt zur Musik? Also man ist ja nicht plötzlich Musiker oder vielleicht auch doch. Wie ist das?
Nein, also Musiker ist ja letztendlich eine Leidenschaft und ein Beruf. Ich bin durch meine Mutter musikalisiert worden, die sehr viel gesungen hat. in ihrem Alltag. Sie war keine, die gelernt hat, vorzutragen, und trotzdem hat sie auch vorgetragen vor ihren Freundinnen und Gästen. Und sie hat sehr schöne Lieder gesungen aus dem Bereich Operette und Schlager, die man vielleicht heute nicht mehr so hört, die mich aber sehr geprägt haben. Das war immer alles voller Leidenschaft, immer nur lächeln und immer vergnügt oder Wo meine Sonne scheint. Und ich glaube, dieses intensive mit Musik leben, mit Liedern im Herzen leben, das hat mich sehr geprägt. Mein Vater hat Mundharmonika gespielt übrigens, auch als Laie. Und in dem Sinne bin ich schon in einem musischen Haushalt aufgewachsen, aber nicht in einem studierten Musikerhaushalt.
Gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, ja, jetzt bin ich Musiker, also jetzt bezeichne ich mich als das?
Ja, als mein Vater mir 1961 eine Gitarre geschenkt hat, und ich gemerkt habe, das ist mein Ding, da hatte ich eigentlich auch sehr bald im Kopf, ich könnte Musiker werden und vielleicht Songs schreiben und vielleicht sogar mal davon leben.
Nun hast du erzählt, deine Mama, die hat vor allem Schlager gesungen oder auch Operetten. Du bist ja bei den Kinderliedern vor allem hängen geblieben. Mhm. Hatte das einen Grund?
Naja, meine Tochter, die ist ja geboren worden, als ich 24 war. Meine Frau war 21. Wir sind also sehr junge Eltern geworden. Die hat begonnen zu singen, als sie so anderthalb war, hat die schönen alten Kindervolkslieder gesungen, Alle meine Entchen und Hänschen klein und ähnliches. Das hat uns sehr berührt und ich habe dann aber gemerkt, dass diese Lieder mit ihrem Leben ja wenig zu tun haben. Und dann habe ich mit ihr an der Hand angefangen, so kleine Liedideen zu entwickeln, auch auf der Fahrt in den Kindergarten. Mein Platz im Auto ist hinten. Also es waren eigentlich zunächst gar keine ganzen Lieder, sondern Liedteile. Und daraus wurde dann noch mehr, also speziell ja dann durch die Vogelhochzeit, die sehr viele kennen, auch ein ganzer Stoff, der sogar aufführbar wurde.
Und bleiben wir auch gleich mal bei den Liedern. Wie entsteht eigentlich ein Lied?
Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann ja nur von meiner berichten. Ich habe eigentlich immer eine Textidee im Kopf. Oft sind es auch Sachen, die andere Leute gesagt haben. Wie zum Beispiel mein Sohn, als er so zweieinhalb war, hatte bei einem Spaziergang gesagt, ich schaffe das schon. Nachdem er hingefallen war und ich ihn aufgehoben habe, hat er gesagt, ich wollte ihn aufheben. Nein, er hat gesagt, ich schaffe das schon. Und aus solchen Wörtern, solchen Spruchweisheiten manchmal entstehen für mich automatisch Melodien. Ich kann mich fast nicht dagegen wehren. Aber um es ein ganzes Lied werden zu lassen, brauche ich dann manchmal schon auch meine Gitarre, muss Akkorde dazu finden. Aber ich habe, glaube ich, in meinem Leben nur ein oder zwei Melodien geschrieben und dann nach dem Text gesucht. In der Regel war der Text der Geburtshelfer, aber immer gleich mit der Musik verbunden. Also eigentlich ist es für mich fast nicht trennbar.
Also, dass man dann gleich wie so ein Beat oder irgendwie ein Gefühl im Ohr hat mit dem.
Ja, eine Melodie vor allem. Also, es gibt Sätze wie herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sagen wir herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Da ist die ganze Emotion dieser Begrüßung auch in der Melodie drin.
Ja, total.
Und so ist es bei mir im Idealfall zum Glück öfter gekommen, ja.
Kannst du ungefähr so, weil wir ja vor allem eben Wirtschaftswissenschafts-Podcast sind und ja mit dem kreativen Beruf eher weniger zu tun haben, mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, wie lange, also von dein Sohn hat das gesagt, er schafft das schon, bis hin zu, du hast es fertig aufgenommen. Gibt es dann ungefähr einen zeitlichen Rahmen?
Es gibt Lieder, die sind wie Sturzgeburten ganz schnell fertig. Das Lied Ich schaff das schon ist während des Spaziergangs weiter gewachsen und war nach einer Stunde fertig. Damit war es aber noch nicht produziert. Es gibt aber auch Lieder, an denen ich lange arbeite, bis ich wirklich glücklich damit bin, bis der Text so richtig in der Melodie sitzt. Und dann nehme ich es in der Regel auf einem kleinen Diktiergerät, heute auch auf dem Smartphone, iPhone in meinem Fall, und gebe dann, wenn es um eine professionelle Aufnahme geht, dieses Demo meinen Arrangeuren. Die machen mehr draus. Die haben dann auch in der Regel studiert, wie man verschiedene Instrumente zum Klingen bringt und sitzen dann ein bisschen in ihrer Welt mit meiner Melodie und lassen mehr daraus entstehen. Und dann geht es ins Studio. Das ist jetzt wirklich die traditionelle Arbeitsweise. Und dort haben wir in der Regel in meinen besten Jahren, und das waren die, wo die vielen, vielen Kinderlieder entstanden sind, die jetzigen sind auch nicht schlecht, aber haben wir dann eine Band im Studio und die nimmt nacheinander auf. Das heißt in der Regel Bass, Schlagzeug, Gitarre oder auch Keyboard auf eins oder alle zusammen. Und dann kommen hinterher die Soloinstrumente drauf, Streicher, Flöten und ähnliches. Und das alles zusammen dauert, wenn man an einem Projekt arbeitet, in der Regel bei mir ungefähr ein halbes Jahr. Dann ist das Album fertig. Es gab auch Alben, die länger gedauert haben, aber viel schneller als 5-6 Monate waren wir eigentlich selten.
Und dann aber gleich ein ganzes Album.
In der Regel ja 12 bis 14 Titel. Und das ist heute nicht mehr unbedingt ein Standard, aber für die meisten meiner Alben gilt das, ja.
Ja, ich habe gehört, dass Songs auch tendenziell jetzt immer kürzer werden, je nachdem, wann man sozusagen schon bezahlt wird bei Spotify. Und also ich glaube, die Musikbranche hat sich sicherlich noch ein bisschen verändert seitdem.
Ja, da sprichst du jetzt von der Mainstream-Pop-Musikbranche. Ja. Es gibt immer noch Alternative-Künstler, die ich sehr schätze. Habe ja gerade das von Judith Holofernes erzählt. Mhm. Die würde da ganz anders drüber reden. Die würde sagen, ein Lied darf auch mal mit 1,5 Minuten Nachspiel enden.
Ja.
Ich lasse mich von diesen Dingen auch nicht irritieren. Ich glaube, die heutige Songwriter-Generation muss wissen, wie sie damit umgeht. Ich bin ja auch aufgewachsen mit Liedern wie Barry Ryans Music Song oder auch von Queen Bohemian Rhapsody. Das waren dann 6 Minuten lange Titel, die Welthits wurden.
Mega.
Aber ich glaube, dass die Streamingdienste heute viele Komponisten beeinflussen. Vielleicht nicht immer zu einer wirklich echten Kreativität, sondern eher zu einer Art Nützlichkeit. Mhm. Das müssen, glaube ich, die, die heute Musik machen, sich überlegen, ob das für sie auf die Dauer der richtige Weg ist oder ob man nicht doch noch andere Songs schreiben kann mit einem schönen Intro, wo sich langsam das Lied aufbaut und dann irgendwann ein schöner Refrain kommt. Aber wir dürfen auch nicht nur über Popsongs reden. Es gibt ja immer noch Komponisten, die ganz andere Dinge machen. Es gibt kabarettähnliche Musik, es gibt
Total.
Musicals,
ja.
Es gibt reine Orchesterwerke, es gibt Blasmusik. Ne? Also der Beruf des Musikers hat eine große Bandbreite und richtet sich ganz bestimmt nicht überwiegend nach dem, was Spotify und andere Streamingdienste ihnen nahelegen.
Total, ja, bin ich ganz bei dir. Auf jeden Fall sehr schöne Worte dazu, zu ja, der Diversität, die dann am Ende da ist. Wir haben es schon angerissen, ein Großteil deiner ganz großen Hits liegt schon ein bisschen zurück, aber auch einiges zum Glück noch vor dir. Hast du aber ein bestimmtes Highlight, wenn du so auf deine Karriere guckst, wo du sagst, so ja, da, wenn du daran denkst, da freut es dich besonders in dir drin?
Darf ich 2 Highlights nennen?
Klar, wir haben alle Zeit.
Ich habe in meinen frühen Jahren viel in Kindergärten und Schulen gesungen und auch einmal in einer Diskothek in Zeven in Niedersachsen. Und am Ende dieses Konzertes kam ein etwa 4-jähriger Junge zu mir, stemmte die Arme in die Hüfte und sagte, das hast du gut gemacht. Das war das erste Highlight meiner Karriere. Also dieses Kind sehe ich heute noch vor mir. Es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber ich glaube, für die große Öffentlichkeit, auch für uns, war wahrscheinlich das Highlight, das den Durchbruch in die breite Öffentlichkeit mit sich gebracht hat, der Auftritt bei Wetten, das mit und ganz doll mich im Februar 1982 mit 5 Kindern, ein Song von Volker Lechtenbrink, den ich umtexten durfte. Und da man damals mit so einer Sendung wie Wetten, das 30 bis 35 Millionen Zuschauer hatte, das muss man sich mal vorstellen,
Wahnsinn.
Kannte eigentlich am nächsten Tag das ganze Land uns und dieses Lied. Also wenn das kein Durchbruch ist, weiß ich nicht, was noch passieren soll. Ne? Ja. Aber es gab viele andere Situationen, die für mich nochmal wieder so eine Art Highlight waren. Aber das wären jetzt vielleicht 2 sehr gegensätzliche, aber doch sehr prägende Erlebnisse gewesen.
Sehr schön auf jeden Fall. Und Kinderfeedback ist ja häufig einfach auch die ehrlichsten, die man
Absolut,
bekommen kann.
Ja, ja.
Also dementsprechend.
Kinder können auch gnadenlos sein. Die können auch den Saal verlassen, wenn es langweilig wird. Und wo die Erwachsenen vielleicht noch sagen, na, gehe ich in der nächsten Pause. Nee, die Kinder, die muss man schon halten. Und ich finde das auch ganz gut. Das fordert einen heraus.
Da greift auch so ein bisschen die nächste Frage von mir rein. Ich würde es jetzt nicht als ersten Rückschlag bezeichnen, wenn vielleicht mal Kinder rausgegangen sind. Aber gab es spezielle Rückschläge in der Karriere, wo du sagst, so, da hast du vielleicht auch besonders was draus lernen können oder würdest du anders machen? Oder?
Also ohne Rückschläge geht es nicht und ich müsste länger überlegen, welche mich am meisten geprägt haben. Denn Krisen sind ja auch immer Chancen.
Mhm.
Na, wenn man merkt, so geht es nicht, dann fängt man an zu überlegen, wie geht es denn besser? In dem Sinne muss das nicht immer so schlecht sein. Man will da nur nicht rein, aber wenn man drin ist, muss man wieder raus. Ich würde mal sagen, ich habe eine ganz große Chance gewittert, als ich für die Aktion Ein Herz für Kinder zum 30-jährigen Jubiläum eine neue Hymne geschrieben habe. Dein Herz für Kinder. Und die habe ich gesungen mit Peter Maffay und Nena. Und das war eine ganz große Sache und die haben wir natürlich auch dem Rundfunk geschickt. Das war ja eine Single und ein Album und der Rundfunk hat es praktisch nicht gespielt. Ich habe gedacht, was ist das? Das Lied ist doch stark. Eine große Hymne. Maffay, Nena, was willst du noch mehr? Und dann habe ich rausgekriegt, dass ja alle Sender ihre eigenen Benefizaktionen haben und darum die Aktion Ein Herz für Kinder nicht pushen wollten. Das hatte ich vorher überhaupt nicht so verstanden.
Ja.
Aber die großen Sender, privat und öffentlich-rechtlich, haben im Advent, Dezember, alle ihre eigenen Benefizaktionen.
Ja,
darum war dieser Song im Grunde genommen für sie ja, eher störend. Denn der konnte ja von ihrer eigenen Aktion ablenken. Ne? Ja. Das habe ich gelernt, aber ich habe dann den Song noch einmal aufgenommen mit meiner Tochter, mit Anushka. Und wir durften im nächsten Jahr es nochmal wieder bei Ein Herz für Kinder singen. Und da haben wir gespürt, dass dieses Lied wirklich eine große Kraft hat und dass man nicht unbedingt immer einen Radiohit haben muss, um einen Song in die Bevölkerung reinzukriegen. Denn ich glaube, dieses Lied Dein Herz für Kinder geht heute noch sehr vielen Menschen sehr nahe, die es kennen. Ja. Kann man übrigens jederzeit streamen.
Sehr gut, da haben wir die Streaming-Dienste wieder. Ja, ja, vielleicht nochmal an auch so ein bisschen Rückschläge würde ich es gar nicht direkt anknüpfen, sondern mehr aber gerade zu einem Beginn der Karriere, wo ja auch wir als Studenten direkt jetzt vorstehen. Wie bist du mit Unsicherheiten umgegangen? Also du, ich weiß nicht, ob du heute noch aufgeregt bist vor...
Doch. Am aufgeregtesten bin ich, wenn ich ganz allein vor einem Konzert stehe oder einem Fernsehauftritt, den ich in dieser Art noch nicht erlebt habe. Dann kann ich mich nicht mit Kindern oder einer Band austauschen und die Unruhe oder das Lampenfieber verteilen sozusagen. Diese Unsicherheit geht auch nicht weg. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit öfter in Gottesdiensten gesungen oder auch mal bei einer Trauerfeier. Dann geht es einem schon irgendwie sehr unter die Haut, auf was habe ich mich da eingelassen? Kann ich das überhaupt oder versagt mir gleich die Stimme? Ja. Aber ich lasse mich immer wieder drauf ein, weil ich in aller Regel hinterher sage, gut, dass du das jetzt auch mal gewagt hast. Jetzt bist du das nächste Mal vor einer solchen Sache nicht mehr ganz so nervös. Ne? Aber Unsicherheiten ganz am Anfang gab es natürlich, weil ich ja auch Betriebswirtschaft studiert habe. Ich bin ja der gute alte Diplomkaufmann. Und ich mir nicht so sicher war, wo geht das nun beruflich hin. Mhm. Ich hatte Verkehrsbetriebslehre studiert und es war damals ein ganz spannendes Fach. Hätte also auch in eine Reederei gehen können, was ja in Hamburg nahe liegt. Ja. Hatte aber mit meiner Band The Beethovens 1967 ein Album gemacht. Und die Single aus dem Album, die hieß Blow Up Machine, haben wir in einen Musikverlag verlegt, der Sikorsky hieß. Und ich habe gedacht, jetzt gehe ich erstmal zu diesem Musikverlag, habe mein Diplom in der Tasche. Vielleicht klappt es ja doch noch mit der Musik, denn ich hatte in der Zwischenzeit auch immer wieder Songs geschrieben. Und in diesem Musikverlag war gerade der Gründer gestorben und sein Sohn, Professor Hans-Wilfried Sikorsky, hat gesagt, Sie kommen zur rechten Zeit, ich brauche einen Assistenten. Und da war die Unsicherheit, wo soll es beruflich hingehen, eigentlich sofort weg. Denn ich war besessen von der Musik. Ich hatte mein... Da mal betriebswirtschaftliches Grund-Know-how in mir. Ich konnte einigermaßen über Entscheidungen, über Organisation und eben solche Dinge mit dem Chef reden. Ne? Der Betriebswirtschaft ist ja auch oft eine Art Entscheidungsfrage, geht ja nicht nur um Zahlen. Ja. Und in dem Sinne war dann die berufliche Ausrichtung klar. Und ich habe 3 Jahre, nachdem ich in diesem Musikverlag begonnen habe, also 72 bis 75, mich entschieden, dann doch ein freischaffender Künstler zu werden. Die Unsicherheit gab es auch nochmal. Und es ist wirklich sehr insidermäßig, aber ich hatte von Julio Iglesias den Arrangeur kennengelernt und einen Song ihm angeboten, der hieß »Steig ein und komm zu mir, halt die Uhren an und bleibe hier«. Und ich habe gedacht, wenn du einen Song für Julio Iglesias hast, dann hast du es geschafft. Der Song wurde nie produziert. Der Arrangeur hat ihn einfach liegen lassen, ich weiß nicht warum. Aber ich hatte schon plattdeutsche Lieder für die Finkwarder Speeldel geschrieben, Hamburger Folklore-Ensemble, und ich hatte Peter Reber von dem Schweizer Trio Peter, Sue und Mark kennengelernt. Und die beiden Spuren wurden tragfähig. Peter, Sue und Mark wurden doch recht erfolgreich, auch mit meinen Songs. Ich war der Co-Produzent und Co-Songwriter. Mhm. Und die Finkwarder Speeldel war für damalige Verhältnisse somit das erfolgreichste plattdeutsche Ensemble in Norddeutschland. Darauf konnte ich aufbauen, habe dann, weil man uns langsam kennenlernte in der Plattenfirma von Peter, Sue und Mark, auch für Nana Mouskouri geschrieben. Und der Song Guten Morgen Sonnenschein, einer ihrer größten Erfolge, war dann auch einer meiner ersten ganz großen Erfolge. Und da war wieder die Unsicherheit weg. Da wusste ich so, das trägt jetzt davon. Yeah. Kannst du eine Familie ernähren und mal gucken, wie es weitergeht.
Zum Thema auch kreativ werden. Wir im abstrakten Sinne müssen ja auch immer mal kreativ werden in unserem Studium. Na klar. Aber natürlich noch mal ein bisschen mehr an den Zahlen oder Entscheidungen gehangen als jetzt im Musikerbusiness. Wie bist du auf Knopfdruck kreativ?
Das bin ich gar nicht. Ich bin nicht auf Knopfdruck kreativ. Ich muss beflügelt sein von einer Idee. Im Sinne der Lieder heißt es, es muss irgendwie eine Melodie in mir schlummern, die raus will zu einer Textidee. Dann kann ein Song entstehen. Und es gibt aber manchmal auch so Impulse für nicht Lieder, sondern für Events, wie zum Beispiel ein Festival zu machen, eine Tournee zu machen. Ich habe, als die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden hat, 1989, 90, mir überlegt, was kannst du dazu beitragen? Und da war auch so eine Kreativität gefragt, was ist dein Platz in diesem Land, das sich nun wiederfinden soll? Und da habe ich gedacht, du lebst an der Elbe, die kommt doch irgendwo her. Da leben doch überall Menschen an der Elbe. Es werden doch überall Kinder und singende Kinder sein. Und habe dann den Aufbruch in das sogenannte Elbkinderland gewagt. Das war auch eine Art von Kreativität, denn man musste sehr viel organisieren. Ich hatte zum Glück gute Verbündete mit Heidi Lindner, Stefan von Lewis, das waren meine wichtigsten Partner, Michael Gundlach, dein Papa war dabei und konnte mich überall an der Orgel wirklich genial begleiten. Also diese Art von Kreativität hat mich über die Jahre eigentlich mindestens so oft vorangebracht wie Songs. Ich habe ein Festival an der Mosel veranstaltet. Ich habe Singspiele geschrieben, die über die einzelnen Songs hinausgingen, Fernsehproduktionen veranlasst. In dem Sinne, Knopfdruck kann man eigentlich nicht sagen, aber man muss irgendwann den Mut haben, zu einer Idee so Ja zu sagen, dass man andere mitgewinnen kann. Mhm. Dass man nicht mehr allein ist damit. Manchmal braucht man erstmal ein, zwei Leute, aber manchmal braucht man auch wirklich ganz viele, um zu sagen, das ist es doch, lass uns das machen. Ne? Aber Kreativität ist ein weiter Begriff, habe ich über die Jahre immer besser gelernt.
Ja, man merkt aber auf jeden Fall, sie lebt in dir und sie sprudelt ja, kontinuierlich aus dir hinaus.
Hat sich nicht geändert. Ich habe lange keine neuen Songs geschrieben, aber ich habe mich auf neue Dinge gern eingelassen, vor allem auch mit Menschen, die auf mich zugekommen sind. Ich will mal als Beispiel nennen die Illustratorin Sarah Zettgast aus Berlin. Die hat einen kleinen eigenen Verlag, ein Start-up-Unternehmen sozusagen, Deutsche Pappebuchgesellschaft. Und die hat sich an mich gewendet und wollte gern mit mir ein Bilderbuch machen. Und es war so ganz naheliegend, dass sie sagte, ich möchte einmal durchs Jahr mit deinen Liedern. Und ich habe ihr dann gesagt, weißt du, das haben schon andere gemacht. Lass uns mal lieber ein Buch machen mit Liedern, die nicht so bekannt sind. Und das nennen wir dann Liedergeheimnisse. Ne? Yeah. Und auf die Weise war dann wieder eine Kreativität möglich, weil ich die Sarah Zettgast kennengelernt habe. Das Pappebilderbuch kann man jederzeit, wenn man will, kaufen. Und da gab es noch wieder eine Kreativitätsschleuse, würde ich das mal nennen. Es gibt zu diesem Buch, und ich glaube, es ist das erste der Art, eine App, dass man die Lieder in dem Buch jederzeit streamen kann durch ein Foto von dem Buch, nicht ein Code, sondern man kann mit dem Smartphone die Bilder in dem Buch streamen oder fotografieren und dann kommt sofort das Lied. Das hat also eine Firma in Potsdam entwickelt, Volucap. Und diese Art von Kreativität zum Beispiel, die fasziniert mich auch sehr. Da öffnen sich richtig neue Türen.
Total. Ich wusste gar nicht, dass das technisch schon umsetzbar
Nein.
ist.
Man denkt immer, man braucht so einen Barcode oder einen QSR-Code oder wie er heißt. Nein. Die Kamera erkennt das Motiv und spielt sofort das richtige Lied. Und das fasziniert auch Kinder. In dem Sinne bringt man dann auch so ein Pappbilderbuch an größere Kinder ran, weil sie fasziniert sind von der Möglichkeit, die in dieser App schlummert. Ne?
Ja, definitiv. Ich habe ja schon gesagt, man merkt, so, das sprudelt alles aus dir raus. Ich habe das Gefühl, es schläft auch nicht.
Nein.
Hast du irgendwann mal das Gefühl, du hast Feierabend? Gibt's sowas, Feierabend?
Ja, ich muss mich manchmal dazu zwingen. Nun leben wir zum Glück in Blankenese an der Elbe, haben einen wunderschönen Blick auf die Elbe und das vermittelt einem auch oft Ruhe. Der Fluss ist nun mal da, Ebbe und Flut sind da. Man spürt einen Hauch von Ewigkeit durch Ebbe und Flut, das meine ich ganz ehrlich. Ebbe und Flut wird es nämlich immer geben, solange es die Erde gibt. Und das zwingt mich schon auch manchmal einfach innezuhalten, sich mit meiner Frau zu freuen, dass es uns noch gibt, unsere Familie, unsere Kinder gibt. Und wir lieben Mahlzeiten. Das ist vielleicht das, wo wir am ehesten so Inseln finden. Ein Frühstück unter 30 Minuten gibt es bei uns nicht. Und ein Abendessen unter 60 Minuten eigentlich auch nicht. Das sind zum Beispiel so Ruheinseln für mich und für sie. Aber ich bin auch immer wieder froh, wenn mir noch was einfällt und wenn Menschen sich auf mich einlassen und sagen, der ist zwar schon etwas älter, ich werde ja jetzt 76, guck mal genauer hin. Aber im Kopf ist er noch so jung, dass man mit ihm Dinge machen kann. Es sind ja die zurzeit beliebtesten deutschen Kinderlieder-Acts auch auf meinem Label, Deine Freunde und Eule findet den Beat. Sich mit denen auszutauschen, ist für mich auch spannend. Die brauchen mich eigentlich nicht mehr. Aber sie wollen trotzdem, dass ich ihnen sage, wie ich es finde, was sie da machen. Und manchmal kann ich ihnen nur einen kleinen Wink geben, worüber sie vielleicht noch mal nachdenken sollten. Und in dieser Art lebendig zu bleiben, das bedeutet mir sehr viel.
Ja, ein schönes Gefühl, so wie so ein Mentor.
Ja, das ist im Grunde ist es eine Art Mentorrolle. Und da, übrigens die Eule, das muss man vielleicht einmal kurz sagen, weil es nicht jeder kennt, es sind drei Frauen, eine Illustratorin, eine, die Texte schreibt und eine, die organisieren kann. Die singen alle drei nicht, aber die organisieren inzwischen das vierte Album, wie man mit einer kleinen Eule die Vielfalt der Musik entdecken kann für Kinder. Ein großartiges Projekt. Und deine Freunde sind ja die erste Hip-Hop-Gruppe für Kinder und machen die größten Konzerte, die man sich überhaupt denken kann, wie eigentlich Popstars. Mhm. Und das hat vor 10 Jahren seinen Anfang genommen, indem sie mich eingeladen haben, mir vorzuspielen, wie schön, dass du geboren bist, in einer Hip-Hop-Version. Mein Sohn, der den Hauptkreativen Flo Sump gut kannte, der schreibt, mein Sohn ist ja auch Songwriter, da sagte, die wollen sich Rolf zu Kopfnick nennen. Wie findest du das? Und ich habe gesagt, da muss ich mal mit ihnen drüber reden. Ich weiß, dass man beim Hip-Hop gerne mit dem Kopf nickt, aber ob man sich nach mir benennen sollte, da bin ich nicht sicher und ich konnte es ihnen ausreden. Ich habe gesagt, ihr seid so eigenständig, denkt euch einen Namen aus, der nicht an Rolf gekettet ist. Ja. Und dann haben sie sich deine Freunde ausgesucht und ich glaube, das war schlau von ihnen.
Sehr gut.
Das war auch so eine Art kleiner Ratschlag von mir und ich glaube, den haben sie nie bereut.
Aber die Musik beruht dann sozusagen auf deiner? Oder?
Nein, das war nur ein Song.
Okay.
Sie haben auch noch Duda im Radio produziert, 40 Jahre nachdem das Lied erschienen ist. Ist von 1981, auch in einer sehr, sehr spannenden Hip-Hop-Zeitreise durch die Entwicklung des Radios. Ansonsten schreiben sie wunderbare eigene Songs. Ihr größter Hit heißt ja Schokolade, kennen vielleicht viele, die uns zuhören. Aber sie haben immer neue Ideen und ich finde es ganz beeindruckend, dass sie nicht aufhören. Jetzt haben sie zum Beispiel eine Podcast-Serie in Arbeit und die werden ganz viele Leute bestimmt gern verfolgen.
Du hast es auch immer mal wieder erwähnt, inzwischen lässt du dich nicht nur auf die Musik ein, sondern auf so viel mehr. Und du hast ja diverse Sachen schon seitdem gemacht, mitunter auch ein Buch geschrieben.
Mhm.
Wie kam es dazu?
Also Bücher liegen ja, wenn man Musik macht, eigentlich auch in der Luft. Ne? Also vor allem, wenn man auch Texte schreibt. Es waren zunächst nur die Notenhefte, sind aber auch Bücher, Liederbücher. Mhm. Dann kam die Illustratorin Julia Ginsbach in mein Leben. Und dann haben wir angefangen, meine Bücher zu illustrieren. Das heißt also in den Notenheften auch kleine Bildchen zu haben. Aber es kam der nächste Schritt, nämlich eine Buchreihe im Gerstenbuch-Verlag mit Bilderbüchern aus meinen Liedtexten aufbauen. Das waren so die ersten richtigen Bücher ohne Noten. Und so ging es dann eigentlich immer noch einen Schritt weiter. Ich habe das erste nennenswerte Buch geschrieben mit meinen Texten 1985. Und das hieß Meine Lieder, meine Freunde. Und da habe ich die Entstehungsgeschichten zu den Liedern festgehalten, die viele Leute ja interessieren. Warum hat er das Lied geschrieben? Was ging da in ihm vor? Und der nächste große Bogen spannt sich eigentlich jetzt zum letzten Jahr, wo ich meine Autobiografie geschrieben habe. Das ist ein nennenswertes Buch von 250 Seiten. Und ich baue jetzt gerade daraus, ich sag mal Baustelle, weil es die größte Produktion der letzten 20 Jahre für mich ist, mein Hörbuch. Das lese ich nicht nur, sondern es ist ganz viel Musik in dem Hörbuch auch drin. Und darum ist jetzt wiederum ein Buch auch zu einem neuen Projekt geworden. Ich wollte eigentlich kein Hörbuch machen, weil ich gedacht habe, es ist ja langweilig, nur von Musik zu erzählen. Mhm. Aber meine Plattenfirma hat mich dann ermutigt, ich könnte ja auch Musik einblenden ins Hörbuch.
Ja.
Und in dem Sinne war das dann doch wieder eine Chance zu sagen, komm, dann mache ich's. Und ich weiß auch, dass viele Menschen mit meiner Stimme vertraut sind und es vielleicht lieber hören als lesen möchten, was ich so erlebt habe, was mich so durchs Leben geführt hat. Auch wo es mal schwierig wurde und wo es, sagen wir mal, unvergleichbar wurde. Denn ich habe ja Dinge gemacht, die vorher so auch noch kein anderer gemacht hat. Ich bin ja mit meinen Kinderliedern auch nicht nur in Deutschland gewesen. Ich war in Shanghai, ich war in Guatemala und das liest sich vielleicht ganz spannend.
Total.
Und hört sich dann auch hoffentlich spannend an. Mit Vogelhochzeit auf Chinesisch und auf Spanisch, guatemaltekisch. Hat vielleicht
wirklich
noch nicht jeder gehört, ja. Ja.
Wahnsinn, das wusste ich auch nicht mal.
Nein, das wissen sicher viele nicht. Darum mache ich auch das Hörbuch.
Sehr gut, dann ist sozusagen das eigentlich die längere Version des Podcasts, wenn man so möchte.
Das kann man so sagen, ja. Es ist auch ein bisschen wie ein Radio-Feature. Ne?
Ja.
Also ich bin zwar der Einzige, der spricht. Ich singe auch manchmal ganz spontan, so wie eben auch bei euch im Podcast. Aber die eingeblendete Musik macht es eigentlich mehr so zu einem typischen Feature, wie man sie auch früher im Radio öfter hörte und heute ab und zu noch im Deutschlandfunk.
Ja, schön. Ja, ich glaube, ich wäre eigentlich schon relativ am Ende meiner Fragen. Ist da,
das war ja sehr, sehr vielfältig. Ne?
Ja, und ein total schneller Ritt hier auf jeden Fall durch mit dir, durch deine beeindruckende Karriere. Wir haben ja schon ein bisschen auch über die Zukunft gesprochen. Ich mag damit immer ganz gerne aufhören im Podcast. Mhm. Die Frage nochmal, das kann persönlich sein, kann beruflich sein, wie auch immer, ob es irgendwie was gibt, wo du dich besonders drauf freust, was jetzt noch bevorsteht.
Also ich bleibe mal bei der Familie, denn das ist für mich wirklich alles, was mir ganz wichtig ist. Ich habe jetzt fünf Enkelkinder, beobachte mit großem Interesse, wie die sich entwickeln. Das Älteste studiert übrigens auch Betriebswirtschaft an einer Privatuni in Koblenz, hat aber vorher bei Hapag-Lloyd Reedereikaufmann gelernt, also so eine Art dualer Weg. Der Jüngste ist 1,5 Jahre alt. Das ältere Mädchen, das heißt, wir haben nur eins, macht gerade Abitur. Und ich möchte sehr gerne deren Lebensweg noch eine Zeit lang mit verfolgen können, gesund genug bleiben, auch als Gesprächspartner und als Spielkamerad für den Allerkleinsten. Und beruflich ist es so, dass ich ja in den letzten Jahren immer mehr auch Musik für Erwachsene geschrieben habe. Das fing eigentlich 1984, 85 schon an. Und ich kann, glaube ich, mit meinen Liedern auch älteren Menschen einiges geben, was nicht jeder Künstler kann. Es sind lebensphilosophische Lieder wie Einmal Leben zum Beispiel oder Wir sind gemeinsam unterwegs. Es sind aber auch die plattdeutschen Lieder, die ich ganz gerne mit älteren Menschen singe. Ich bin jetzt 3-4 Mal im Jahr in Pflegeheim oder in Altenheim und singe mit den Senioren. Das bedeutet mir nicht viel weniger als früher das mit den Kindern. Es ist eine ganz andere Welt, aber es liegt sehr viel in der Luft, was man nur mit Musik erleben kann. Nämlich, dass das Herz klopft, dass auch nochmal eine Träne ins Auge kommt, dass man mitsingt. Übrigens auch Menschen, die kaum noch sprechen können, können manchmal noch singen. Und das zu erleben und das mit zu ermöglichen, bedeutet mir viel. Also in dem Sinne liegt da noch einiges drin. Und da unser jüngerer Sohn, der jetzt Papa geworden ist, wahrscheinlich zu uns ins Haus zieht, da unsere Schwägerin, die Schwester meiner Frau, gestorben ist, ist dort eine Wohnung frei, werden wir wahrscheinlich eine große Mehrgenerationen-Gemeinschaft sein, auf die ich mich auch sehr freue.
Wie schön. Rolf, ich bin so gespannt, dich noch dabei zu verfolgen.
Bitte
zu dürfen.
Ja.
Auf jeden Fall, was da noch so kommt. Ich bin mir sicher, es kommt noch einiges.
Das will ich hoffen.
Und ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns bei Studentenfutter zu Gast warst. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung. Mal gucken.
Gerne.
Ja?
Danke.